Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, am heutigen Nachmittag im Programm in der Plattform geht es Ulm um die Ulmer Volkshochschule, um 70 Jahre Ulmer Volkshochschule. Mein Name ist Michael Trost, ja, und mir gegenüber sitzt die Leiterin der Ulmer Volkshochschule, das ist die Dr. Dagmar Engels. Hallo Frau Dr. Engels, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Plattform.
Hallo.
Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir die Plattform zusammen, beziehungsweise nicht wir, sondern die Plattform, Sie hier bei uns im Studio begrüßen darf. Und ich glaube, so alljährlich, wir haben gerade vorgesprochen, ich glaube so ein, zweimal sind Sie da, daten wir dann einfach unsere Hörer ab über alles das, was sich an der Volkshochschule Ulm, Ulmer Volkshochschule, um korrekt zu sein, dann in dem Jahr oder dem halben Jahr neu ergeben hat. Ja. Und so haben wir dann heute auch eben mal wieder Sie im Programm. Und ja, es ist also ein Jubiläum angesagt, 70 Jahre Ulmer Volkshochschule. Ja, ich würde sagen, doch ein Grund zu feiern. Und ich habe gelernt, die Ulmer Volkshochschule feiert dann diesen Anlass auch sehr ausgiebig in dem Jahr. Und ja, es gibt ein besonderes Programm dazu und sowieso ein schönes neues Programm, das, glaube ich, gerade veröffentlicht wurde, das hier auch vor uns liegt, über das wir dann hier eine Stunde lang oder fast eine Stunde.
Freundlich im Grün.
Im freundlichen Grün, genauso wie, ja, wie Frühling und Natur. Genau, das ist, glaube ich, jedes Jahr mal ein Orange, mal ein Grün, immer schön im Wechsel.
Jedes Semester eine neue Farbe.
Ja, und also auf jeden Fall liegt das schöne Programm vor uns und dann sprechen wir einfach mal eine Stunde darüber heute. Ja, ich denke, zum Anfang vielleicht sollten wir ganz kurz für alle die, die die letzten Plattformsendungen bei uns nicht gehört haben oder mit der Ulmer Volkshochschule noch nicht ganz so viel anfangen können, ein klein bisschen was berichten. Also wir haben gelernt, die Volkshochschule wird 70 Jahre alt. Ja, wer hat denn die Volkshochschule überhaupt gegründet? Wie kam es denn da eigentlich dazu? Vielleicht dazu ein paar einführende Worte würde ich vorschlagen.
Gerne. Also 70 Jahre VH Ulm, um unseren Oberbürgermeister zu zitieren, das ist ein runder Geburtstag und kein Jubiläum. Da hat er ja auch recht. Jubiläen sind immer durch 25 teilbar. Aber 70 Jahre sind trotzdem ein Grund zu feiern und auf das segensreiche Wirken der Ulmer Volkshochschule in 7 Jahrzehnten hinzuweisen. Das machen wir. Und die Ulmer, die Gründungsgeschichte der Ulmer Volkshochschule ist ein ganz wesentliches Alleinstellungsmerkmal von uns, denn wir sind von Inge Scholl und ihrem späteren Ehemann Ottel Eicher im Geiste der Gemordeten, nämlich im Geiste von Hans und Sophie Scholl, den Studenten, die unter dem Gruppentitel Weiße Rose in München Flugblätter geschrieben und verteilt haben. Sie stammten aus Ulm und ihre überlebende Schwester ist von den Amerikanern 1945 gefragt worden im Rahmen von Re-Education, also Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland. Und die Amerikaner wussten, das geht nur über Bildung, gefragt worden, hier die Volkshochschule zu gründen. Und Inge und Ottel haben dazu ein Kuratorium von Gleichgesinnten um sich herum gesammelt. Das waren Menschen wie Kurt Fried, dem damaligen Kulturchef, später Herausgeber der Südwestpresse, oder Herbert Wiegand, Direktor des Ulmer Stadtarchivs. Also alles Leute, die in der Emigration waren oder in der inneren Emigration, im Widerstand, haben sie um sich gesammelt und haben dann gemeinsam das Projekt Ulmer Volkshochschule gestartet. Und von Anfang an war es das Ziel, die Menschen durch Bildung wieder zu den in Anführungsstrichen Höhen deutscher Kultur zu führen, um sie immun zu machen gegen totalitäre Gedanken. Also nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, und das erreichen, indem man den Menschen deutlich macht, was ist unser geistiges Erbe und was heißt es, gerecht zu sein, aufrecht zu sein, was ist Menschenwürde.
Ja.
Darum war der erste Vortrag, den der Ottel Eicher noch vor Gründung der Ulmer Volkshochschule bereits im August 1945 organisiert hat, war von Romano Guardini, dem berühmten Reformtheologen, mit dem Titel Wahrheit und Lüge. Fand damals statt in der Martin-Luther-Kirche.
Das heißt, wenn wir da gerade auch dabei sind, die Räumlichkeiten der Ulmer Volkshochschule, die heute drüben, ja hier nicht allzu weit vom Sender bestehen, die sind noch keine 70 Jahre alt. Also
nein.
Das ist alles wesentlich jünger, denke ich.
Das ist von 1968 und das war ein langer Kampf. Die Inge hat schon 1949 in einer Veröffentlichung des Deutschen Städtetags einen Artikel geschrieben, die Volkshochschule und ihr Haus, und hat begründet, dass eine Volkshochschule ohne eigenes Haus praktisch unsichtbar ist. Und dann kann man sich nichts drunter vorstellen. Und ein Haus ist ein ganz wesentlicher Begegnungsort, in dem sich die unterschiedlichen Milieus treffen. Und es gibt keine Bildungseinrichtung, in der sich so unterschiedliche Menschen treffen wie in einer Volkshochschule. Und unser Haus ist dafür prädestiniert, weil es so viele offene Foyers hat. Und gerade jetzt, wo wir so viele Kurse für Menschen mit internationalen Wurzeln im Haus haben, findet bei uns täglich gelebte Integration und vor allen Dingen Begegnung statt.
Okay. Ja. Wo war dann in den Anfangsjahren oder in den ersten Jahrzehnten die VH untergebracht?
Also das Büro der Ulmer Volkshochschule war am Marktplatz 7, das ist da, wo heute das Museumscafé ist. Und im Übrigen haben wir in allen Schulen, so wie sie langsam saniert wurden, unterrichtet. Und wir sind ja heute immer noch in sehr vielen Schulen. Es ist ja bei weitem nicht so, dass die Ulmer Volkshochschule nur im Einsteinhaus stattfindet. Wir sind in sehr vielen Ulmer Schulen, in den Stadtteilen, aber auch noch in 11 Gemeinden des Alb-Donau-Kreises.
Haben andere Städte, weil wir vorher auch Ulm sehr betont haben und gesagt haben, die Amerikaner haben die Initiative ergriffen, haben wir ähnliche Volkshochschulen auch in anderen deutschen Städten oder ist Ulm sehr eine einzigartige Institution, die VH Ulm? Oder
also
wie?
Erstmal, es gibt in Deutschland 974 Volkshochschulen.
974, okay.
Und das Prinzip ist flächendeckend. Diese Volkshochschulen haben mehrere tausend Außenstellen. Also Volkshochschule gibt es überall. Die normale Abkürzung ist VHS. In Ulm heißt es VH Ulm. Und das hat Otto Eicher, der geniale Gestalter, von Anfang an so erfunden, weil er gesagt hat, Volkshochschule und nicht Volkshochschule. Und weil VH Ulm viel besser aussieht und sich viel besser anhört. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieser intellektuelle Anspruch und der kritische und zum Beispiel Volkshochschule muss immer in der Zivilgesellschaft verortet sein, darf niemals kommunal oder staatlich übernommen werden, damit es nicht gleichgeschaltet werden kann, damit Erwachsenenbildung, Volkshochschule immer eine kritische Instanz im Gemeinwesen ist. Das ist einmalig für Ulm. Denn wir dürfen und sollen eine eigenständige geistige Einrichtung in dieser Stadt sein. Und das pflegen wir auch und sind einem dezidiert demokratischen und emanzipatorischen Bildungsideal verpflichtet, was wir beibehalten, bisweilen auch verteidigen müssen.
Ja. Das heißt, die Ulmer Volkshochschule hat nicht nur den Anspruch, Bildung zu vermitteln, sondern sie mischt sich ein, ist auch gesellschaftlich ein kritischer Begleiter von Themen, von Diskussionen, die aktuell bestehen, gerade Thema Flüchtlinge, da kommen wir ja auch noch drauf. Das heißt, alles, was sozial eben gerade Themen sind, werden auch in der VH, wird diskutiert, wird begleitet, wird durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen vielleicht in der Sicht einfach so erweitert, dass die Diskussion nicht auf wenige, sag mal, simple Fakten begrenzt wird, sondern eben das gesamte Umfeld vielleicht einfach beleuchtet wird und einfach die Zusammenhänge auch dann etwas transparenter werden und damit einfach die Diskussion auch sachgerecht fundierter ist und nicht bloß auf, sag mal, einfach Phrasen, wie dann oft mal in Diskussionen eben es passieren kann.
Genau. Ja. Also was wir machen fast keine Einzelvorträge, wir haben immer Reihen. Und das Prinzip der Reihen, das ist wirklich 1946 entwickelt worden. Zum Beispiel die legendären Donnerstagsvorträge, die finden bloß heute dienstags statt, weil Donnerstagsverkauf oft ein langer Abend ist. Ja? Aber die Mittwoch 17 Uhr Reihe, die gibt es übrigens seit 1946 oder 47. Die Reihe der Theologie, früher hieß es religiöse Bildungsarbeit, gibt es auch seit 1946. Und das sind immer 3, 4, 5 Vorträge zu einem Thema. Es soll niemals nur ein kurzes Hineinhören sein, sondern es soll immer eine Auseinandersetzung sein und Referenten sollen ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beleuchten und dann die Diskussion ermöglichen. Und der Club Orange ist für die Diskussion sehr, sehr geeignet, weil man so nah an den Menschen dran ist.
Ja, das heißt, es gibt bestimmte Themencluster, kann man sagen, die dann eben einen Schwerpunkt setzen, die dann in jedem Programm helfen. Im Augenblick haben wir gesagt, ist die Farbe grün und zu einem bestimmten Zeitpunkt sind das eben Themenschwerpunkte, die gesetzt werden und entsprechend werden dann auch die Referenten oder einfach die Themen vereinbart, diskutiert und ja, dann nach einem halben Jahr.
Für das offene, jedes Semester neu, aber es ist für das offene Programm. Wir haben natürlich in jedem Programmheft an die 2000 Kurse. Und da sind ca. 20% neu. Das andere sind Fortschreibungen und Wiederholungen. Also drei Fünftel aller Angebote sind Sprachkurse, Deutsch als Fremdsprache und dann die Fremdsprachen. Und der nächstgrößere Bereich ist der Bereich Kultur und Gestalten, dann Gesundheit, die berufliche Bildung. Das sind natürlich Konstanten im Heft, wobei wir auch immer neue Angebote und Weiterentwicklungen machen. Es gehört halt einfach, wir haben beide Seiten.
Ja, ja, ich habe das auch gesehen. Es bildet sich, glaube ich, dann auch in der organisatorischen Struktur ein bisschen ab. Also die Bereiche Politik und Gesellschaft, Kultur und Gestalten habe ich gelesen, Gesundheitsbildung, Sprachenschule, Grundbildung, Schulabschlüsse und beruflicher Werdegang oder berufliche Bildung. Das sind so die Themenschwerpunkte, die also quasi eine gewisse Konstante darstellen.
So sind immer noch unsere Personalstellen besetzt. Aber wenn Sie das Programm anschauen, das haben wir vor ein paar Jahren geändert.
Ja.
Da versuchen wir mehr an den Lebenswelten der Menschen anzuknüpfen. Also da heißt es zum Beispiel Treffpunkt Einsteinhaus und da sind alle Veranstaltungen drin, wo man einfach mal so hingehen kann, die offenen Veranstaltungen. Oder es gibt VH Kino, VH mit Muße für Menschen, die langsamer lernen wollen. VH für Männer, VH für Frauen oder Wissen im Alltag. Also das sind die wir präsentieren unsere Angebote nicht mehr produktorientiert, sondern teilnehmerorientiert.
Ja, verstehe ich. Wie viele Mitarbeiter hat denn die VH Ulm?
Die VH
eigentlich?
Hat 40 Mitarbeiter auf 23 Stellen und ca. 650 Dozentinnen und Dozenten.
650, wow. Ja, ich habe schon gesehen, in der Liste auch im Web ist ja eine Auflistung drin. Und wenn man da durchgeht, habe ich schon gesehen, das sind enorm viele. Mhm. Die kommen aus Wirtschaft und aus, was weiß ich, aus allen fachspezifischen Bereichen.
Zunehmend sind es natürlich auch Menschen, die Weiterbildung Lehrer sind.
Ja, ja.
Als Volkshochschule gegründet wurde, waren es ja Menschen, die qualifiziert waren und neben im Hauptberuf was anderes machten oder auch Hausfrau waren und dann auch unterrichteten. Das ändert sich zunehmend. Und von daher muss man sagen, nach 70 Jahren, die mangelhafte Bezahlung der Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschulen in Deutschland ist zunehmend ein strukturelles Problem. Weil man kann das studieren, es ist ein eigenständiges Berufsbild, was aber sehr schlecht bezahlt wird, weil die ja alle nur für die Kurse bezahlt werden, kein Anstellungsverhältnis haben. Und die Weiterbildung soll die vierte Säule im Bildungssystem sein in Deutschland, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Oder sie ist es, ohne ausreichend finanziell ausgestattet zu sein. Aber da müssen Bund und Länder was dazulegen. Die Städte finanzieren schon sehr gut.
Ja.
Aber jetzt im Bereich Deutsch als Fremdsprache wird sich da einiges tun, weil es jetzt ein Hauen und Stechen um Dozentinnen und Dozenten gibt, die in dem Bereich unterrichten können. Die Schulen brauchen sie und wir brauchen sie auch.
Vielleicht gerade aus dem aktuellen, bevor wir Musik spielen, aktuellen Thema. Jetzt haben wir ja Flüchtlinge. Jetzt haben wir an der Stelle sehr, sehr viel auch mit Sprachschulen. Sicherlich gibt es dann auch entsprechend von staatlicher Seite die finanzielle Unterstützung. Es müssen ja wahrscheinlich zusätzliche Kurse angeboten werden. Sehr ich nehme viel. An, dass jetzt ja auch gerade die Ulmer Volkshochschule auf diese Gegebenheiten mit entsprechenden Ressourcen reagieren
der
muss.
Der Bereich Deutsch als Fremdsprache ist jetzt der größte Fachbereich, den wir haben.
Ja.
Und das ist gewachsen von irgendwie 2000 Unterrichtseinheiten im Jahr 2006, 2007 zu heute über 10.000. Diese Kurse werden anders finanziert, weil ja auch die Teilnehmenden kein Geld haben in den meisten Fällen. Also diejenigen, die Anrecht auf einen Integrationskurs haben, weil sie zum Beispiel nachgezogene Ehegatten sind oder alle EU-Bürger, die nach Deutschland kommen oder jetzt anerkannte Asylbewerber, da wird der Kurs zum großen Teil, also zu über 90%, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bezahlt. Auch erst einmal ordentlich bezahlt, aber nicht so, dass wir die Lehrenden anstellen können und nach Lehrerprinzipien bezahlen könnten, obwohl die meisten eine solche Ausbildung haben. Ja. Und das ist ein riesiger Konfliktpunkt, der sich noch weiter zuspitzen wird.
Ist das dann ein Thema mit Finanzierung der Kommune oder wirklich des Landes oder wirklich des Bundes?
Die Kurse werden jetzt schon vom Bund finanziert über das Bundesamt mit einem enormen Verwaltungsaufwand für uns auch. Aber nicht genug, um die Lehrer richtig anzustellen. Und das muss kommen. Weil sonst haben wir bald keine Lehrer mehr, weil gleichzeitig die Berufsschulen für die Berufsvorbereitungsklassen der Flüchtlinge, die jetzt unsere Lehrer abwerben.
Ja, also ich sehe schon, da gibt es auch einiges an Schwierigkeiten, denen Sie gerade zu kämpfen haben. Ja. Also von daher auch nicht so ganz, ja, so ganz leicht wahrscheinlich. Gut, ich denke, wir spielen mal zwischendrin Musik, bevor wir dann aufs Programm und so die Detaillierung eingehen. Denn das, was wir schon gerade angesprochen haben, das hat ja Schwerpunkte. Aber jetzt spielen wir erstmal Musik, denke ich. Ich habe es ausgesucht und zwar von einem Interpret, K-Fly, Can't Sleep. Empfiehlt sich auch jetzt nicht, denn wir hören ja, oder ja, ich würde sagen, einfach Plattform, Musik weiterhören und in circa 3 Minuten sind wir wieder da. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über 70 Jahre Ulmer Volkshochschule. Und zu Gast ist Dr. Dagmar Engels. Ja, und wir haben schon ein klein bisschen über die Ulmer Volkshochschule, über die Gründungsmotivation, über ja, das Umfeld und auch über die aktuelle Problematik, die so ein bisschen besteht, gehört. Und wir sprechen jetzt im zweiten Block über den positiven, ja, über den Aspekt 70 Jahre. Und es gibt einen schönen Geburtstag, beziehungsweise eine Feier. Und ich habe gelernt, ja, Sie bereiten sich schon intensiv drauf vor oder haben das schon ganz genau alles geplant?
Ja. So ist es. Das haben wir alles im Herbst geplant. Also unser Geburtstag ist am 24. April, das ist ein Sonntag. Und wir haben gedacht, da man montags wieder arbeiten muss, feiern wir lieber in den Sonntag, in diesen Geburtstag hinein. Und haben gedacht, nicht die Ulmer Volkshochschule steht im Vordergrund, sondern die Botschaft, die wir rüberbringen wollen. Und wer kann gut reden über Weiterbildung und Partizipation? Und wir haben Professor Julian Nieder-Rümmelin von der LMU in München angefragt und da ich ihm einen längeren Brief über unsere Gründungsgeschichte und unser Selbstverständnis geschrieben habe, hat er gesagt, das ist was Besonderes, da sagt er zu, selbst wenn er aus einem Forschungssemester in Triest herfliegen muss.
Ich glaube, der Herr Rümmelin ist auch ein relativ bekannter, der hat doch auch
sehr bekannt, der war Kulturstaatsminister.
Ja, genau, eben, daher kennt man ihn, genau.
Und er war auch schon mal im Stadthaus in Ulm, wo viele Menschen wieder gehen mussten, weil es hoffnungslos überfüllt war. Und er ist ein sehr kritischer Geist, der die aktuelle Entwicklung verfolgt und mit ungeheurem, tiefen, weiten philosophischen Kenntnissen die Gegenwart heute interpretiert. Und sein Vortrag heißt Demokratie und, jetzt ist das Licht hier richtig.
Ja.
Demokratie und Volksbildung über das Verhältnis von Partizipation und Expertise. Also das ist im Prinzip genau das, was wir machen. Und dann gibt es einen Empfang, eine Kleinigkeit zu essen. Also es fängt an am 23. um 19 Uhr. Und nach dem Vortrag gibt es viele Dinge. Da werden alte Ulm-Filme gezeigt. Unter anderem auch Filme, die noch nie zu sehen waren, ganz seltene Wochenschauen, wo die Verhadren vorkommt, Anfang der 50er Jahre. Teatro International tritt mal auf, Underground Movement und um 21.30 Uhr dann gibt es das Konzert mit dem Trio Tino. Dieter Kraus und Tindaro Adamo und andere stellen ihre neue CD vor, auch im Club Orange.
Ja.
Im Anschluss daran wird ein Schauspieler des Theater Ulms Texte der Ulmer Volkshochschule lesen, die Lothar Heusen und ich aussuchen. Texte, die zeigen, wie die Ulmer Volkshochschule sich kritisch ins Stadtgeschehen und in die Weltpolitik eingemischt hat. Also praktisch wortgewordene Realität unseres Anspruchs. Und dann kommt noch ein besonderes Highlight um 23.45 Uhr Mitternachtssuppe vor dem Haus und dazu eine grandiose Installation von Andreas Hausleib und Musik von Usenbenz. Herzlichen Glückwunsch, das Einsteinhaus ist nicht mehr schwarz-weiß. Und er wird eine Farb- und Musik, Licht- und Toninstallation machen über unsere Geschichte und wird praktisch 70 Jahre Ulmer Volkshochschule mit Animationen und interessanten Grafiken präsentieren. Also das wird etwas, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Was ganz Besonderes, was es so auch noch nie gegeben hat.
Mhm. Ja, ich sehe schon, da ist wirklich schon sehr, sehr viel, sehr, sehr detailliert geplant. Vielleicht können wir und sollen wir auch mal zwischendrin die URL, also die Website sagen, auf der das Programm und auch die allgemeinen Info ja zur Volkshochschule Ulm nachlesbar sind. Ich würde sagen
www.vh-ulm.de.
Genau, da findet man das, unter anderem eben auch die Beschreibung des Ablaufes dieses Tages dann nochmal ganz im Detail. Vielleicht muss man dazu sagen, wenn jetzt die Hörer zuhören und sagen, toll, das interessiert mich, darf denn jeder einfach so hinkommen oder bedarf es einer Voranmeldung?
Also, es bedarf keiner Voranmeldung. Mhm. Und wir schicken noch ganz viel Anmeldungen raus, Einladungen raus, auch digital. Aber alle, die nicht eingeladen sind und kommen wollen, sind herzlich, also die nicht ausdrücklich eingeladen sind, sind herzlich willkommen. Es ist eine offene Veranstaltung und wir hoffen, dass mehrere hundert Leute kommen und alle Vorträge und Konzerte werden bild- und tonmäßig in alle Foyers des Einsteinhauses übertragen. Mhm. Also im Club Orange ist maximal Platz für 150 Menschen, aber das wird übertragen.
Mhm. Super. Das heißt, man muss keine Sorge haben, dass man nichts mitkriegt, weil, wie gesagt, dann einfach eine Übertragung stattfindet.
Und es werden auch viele zum einen Punkt kommen und zum anderen dann wieder andere.
Ja.
Ja, die einen kommen zum Vortrag, die nächsten zum Konzert, die dritten zur Licht- und Tonschau. Und wenn genügend Leute da sind, die Lust haben zu tanzen, dann werden wir hinterher auch noch tanzen. Aber daraus haben wir jetzt erstmal keinen Zwang gemacht.
Sehr schön. Na, hoffen wir, dass das Wetter ein bisschen mitspielt. Denn ich lese ja die Mitternachtssuppe, oder bis habe ich das richtig verstanden, soll vor der VH ausgegeben werden.
Ja klar, bei der Lichtinstallation.
Ja genau, dafür ist natürlich auch wichtig, dass dann an dem 23. April auch die Witterung entsprechend schon einfach ein bisschen frühjahrsmäßig ist, dass das auch passt. Sehr schön. Kommen dann auch Prominente? Ich nehme mal an, dann wird sie sicherlich aus der Stadt.
Ja, unser neuer Oberbürgermeister
Tisch. Das war mein Gedanke. Ja.
Wird ein Grußwort sprechen. Aber es sind natürlich die Stadträte, die Funktionsträger in der Stadt, viele Kooperationspartner, der Direktor des Baden-Württembergischen Volkshochschulverbandes, die sind eingeladen, aber das Ganze wird keine Redenveranstaltung, sondern eine inhaltliche Veranstaltung. Und darum steht wenn es um Reden geht, steht im Mittelpunkt ganz klar Professor Niederrümelin und alle anderen reden nur kurz.
Ja. Gab es denn eigentlich vor 10 und 20 Jahren auch schon mal ähnliche
Events? Aber sicher.
Ja, ist mir nur irgendwie dann nicht so, hat
es
man nicht so mitgekriegt.
Es gab eine 50-Jahr-Veranstaltung im Kornhaus. Das war nur diesmal voll. Darum sind wir nicht darin, aber es hat ja auch einen Vorteil, bei uns im eigenen Haus zu sein. Da war die Hildegard Hamm-Bücher da und noch die Inge Eicher-Scholl. Die beiden haben den Abend gestaltet.
Oh ja.
War 50 Jahre. 60 Jahre haben wir mit einem Fest auf dem Kornhausplatz etwas zeitversetzt gefeiert und mit einer großen Aktion Einmischung erwünscht. Da haben alle Ulmer irgendwie kreativen Menschen, also von Gruppen in der Justizvollzugsanstalt bis zu Schulklassen, bis zur ADK, haben unter der Anleitung von Künstlern Plakate für die Ulmer Volkshochschule gestaltet, nach dem Motto Einmischung erwünscht. Und die sind dann auch in einer Ausstellung in der VH, aber auch noch in der Stadt gezeigt worden. 65 haben wir auch gefeiert in der Martin-Luther-Kirche, wo ja der erste Vortrag 1945 war. Ja, und jetzt 70 Jahre.
Bevor wir zum nächsten Themenpunkt gehen, würde mich interessieren, was sind denn so aus 70 Jahren? Da gibt es bestimmt so ein paar Highlights, wo man sagen kann, da haben wir irgendwo eine große, tolle Veranstaltung gehabt oder wir hatten tolle Gäste oder wir haben uns eingemischt. Wir haben ganz wesentlich in Bezug auf Kulturelles oder Politisches irgendwo uns beteiligt. Die VH hat sich...
Also ein paar Highlights.
Ja.
Ein Highlight, da gibt es noch ein tolles Plakat, das ist von Anfang der 50er Jahre, als sich die Ulmer Volkshochschule gegen die Wiederbewaffnung der und die Gründung der Bundeswehr gestellt hat. Ein weiteres Highlight waren Veranstaltungen gegen den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre. Aber ich glaube, das Nachhaltigste hat auch damit zu tun mit dem Haus, in dem wir heute sind. Und zwar war das in den frühen 70er Jahren die langen Samstage, als einmal im Monat alle Ulmer Jugendlichen ins Einsteinhaus kamen und dort gab es Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Filme, Party, alles, denn es gab in Ulm keine Jugendhäuser.
Oh ja.
Und Herr Dr. Hartung, der langjährige Kulturbürgermeister, war damals ganz neu in Ulm. Der SWR hatte sich auch angekündigt zu einer Diskussion über diese Forderung nach Jugendhäusern. Mhm. Und Herr Dr. Hartung hat ganz cool gesagt, er ist dafür, das muss es in Ulm geben. Mhm. Und dann ist es auch gekommen. Und das erste Ulmer Jugendhaus war hier die Büchse, der Büchsenstaat.
Ja, ich wollte
und
es gerade vermuten.
Das ist in einer Veranstaltung in der Ulmer Volkshochschule geboren worden und praktisch versprochen worden und dann auch umgesetzt worden.
Ja.
Dann haben wir uns früher als alle anderen ganz klar für das kulturelle Miteinander von Menschen aus allen Teilen dieser Welt in Ulm eingesetzt.
Ja.
Die ersten Kurse für Deutschkurse für Gastarbeiter in den 60er Jahren, Hausaufgabenbetreuung, Verein ausländischer Kinder, das ist alles aus der Ulmer Volkshochschule hervorgegangen. Mhm. Und dann Flüchtlinge aus Chile, aus Vietnam waren bei uns, fanden bei uns ein Zuhause. Mhm. Und wir haben dann wichtig war es dann, als es Ressentiments gegenüber Menschen mit internationalen Wurzeln gab, als 1993 die Ausländerheime in Deutschland brannten.
Ja.
Da haben wir uns ganz klar mit einer Aktion Zivilcourage dagegen positioniert, eindeutig, und haben von da an immer weiter die Idee der Schule der Integration entwickelt.
Mhm.
Haben dann 2007 diese Standortbestimmung geschrieben von der Schule der Demokratie zur Schule der Integration.
Ja.
Daran müssen wir jetzt weiterarbeiten, denn Deutschland, Ulm sind ein ganzes Stück weiter, auch mit Ulm, internationale Stadt.
Mhm.
Und wir müssen unser Selbstverständnis und auch das, was wir in den nächsten Jahren beitragen wollen, zur Diskussion in der Stadtgesellschaft auf den neuesten Stand bringen. Das machen wir jetzt dann nach dem 75. Geburtstag.
Da würde ich nachher vielleicht auch mal noch darauf zurückkommen. Über die Zeit, über die Jahre haben sich ja einfach die Anforderungen, die Gegebenheiten sehr, sehr stark verändert und werden sich auch sicherlich noch in die Zukunft verändern. Aber ich denke, da sprechen wir dann einfach mal noch nach dem nächsten Block oder nach der nächsten Musik insbesondere. Ich denke, wir spielen einfach mal wieder Musik.
Jo.
Wir haben schon wieder 12 Minuten gesprochen.
Das reicht.
Ich habe was rausgesucht und zwar der Titel, beziehungsweise Interpret, ja, er heißt es Drug for the Modern Age. Kopetzky heißt der Interpret und der Titel Nummer 2 heißt My Love. Okay, dann hören wir da einfach mal rein. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag und Dr. Dagmar Engels zu Besuch bei mir. Und wir sprechen über das Thema 70 Jahre Ulmer Volkshochschule. Haben schon gerade eine, ja, klein bisschen Rückschau und natürlich auch über das Jubiläum besprochen. Und uns ist eine Pause eingefallen, dass wir eigentlich zu den Highlights oder zu den wichtigen Beiträgen, die die Ulmer Volkshochschule hier auch im Stadtgebiet oder in der Stadtdiskussion geleistet hat, noch ein paar Punkte vergessen hat. Wollen wir die noch nachtragen?
Ja, das sind etliche Punkte. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es das Dokumentationszentrum KZ Oberkuhberg und die heutige doch relativ vernünftige finanzielle Absicherung der Denkstättenarbeit, gerade der pädagogischen Arbeit, die hätte es ohne die Ulmer Volkshochschule und die kontinuierliche Diskussion in der VH über die Gräuel der Nazizeit so sicher nicht gegeben. Und wir haben auch, wir kooperieren bis heute ganz eng mit dem DZOK, arbeiten mit Nikolaus Bengel zusammen und heute ist ja der 27. Januar, der nationale Holocaust-Gedenktag. Wie jedes Jahr ist die Veranstaltung, die große gemeinsame im Stadthaus und auch wieder gemeinsam organisiert von den verschiedenen Einrichtungen und die Ulmer Volkshochschule wird dabei vertreten von Lothar Häuser, der 35 Jahre lang jetzt Fachbereichsleiter war und wirklich für die politische Bildung in der Ulmer Volkshochschule steht. Das ist mal ein Bereich.
Mhm.
Ein weiter Bereich sind die stadtgestalterischen Diskussionen, die Diskussionen zur Stadtentwicklung, die leidenschaftliche Debatte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zur Untertunnelung der neuen Straße. Da hat die Ulmer Volkshochschule ganz klar Position bezogen gegen das Auto in der Stadt in dem Maße. Und wir haben seitdem immer Architekturvorträge zur Stadtplanung. haben allerdings jetzt in den letzten Jahren wirklich einen neuen Höhepunkt erreicht. Seit 3-4 Jahren ist Nicole Pflüger eine Architektin, Fachbereichsleiterin des Bereichs Kultur und Gestalten. Die Vorträge, die sie zum Thema Architektur und Stadt organisiert, haben regelmäßig einen vollen Club Orange. Vorher gibt es noch einen Architekturfilm. Und sie macht das in ganz enger Kooperation auch mit der Stadtverwaltung. Bürgermeister Betzing oder jetzt Bürgermeister Tim von Winning sind immer wieder Gäste bei uns. Also da ist etwas, wo die Ulmer Volkshochschule einen stadtpolitischen Diskurs zu den Bürgern bringt. Wer sich interessiert, kann dort diskutieren, meistens mit Fachleuten, denn die Ulmer Architekten kommen auch. Wesentlichen Punkt, das Roxy Peter Lange ist in der Ulmer Volkshochschule entwickelt worden. Er war Fachbereichsleiter an der Ulmer Volkshochschule für Soziokultur zuständig und hat das Roxy entwickelt und dann wurde er Chef vom Roxy.
Mhm. Das heißt, viele Ideen oder einfach Institutionen, die es heute gibt, sind tatsächlich auch entsprungen in der Volkshochschule.
Die Ulmer Volkshochschule versteht sich als Ermöglichungsort. Man fängt in der VH an, aber wenn eine Idee Fuß gefasst hat und einen Verein gegründet und selbstständig ist, dann lassen wir auch los.
Ja.
Also zum Beispiel die Aktion Sandfloh zu den Spielplätzen in 50er Jahren, die nicht mehr betoniert waren, sondern mit Sand versehen waren, heute Rindenmulch, das kommt aus einer Arbeitsgruppe der Ulmer Volkshochschule. Mhm. Die Aktion Spielgut, dieser rote Punkt auf allem Spielzeug als Gütesiegel, das war eine Arbeitsgruppe der Ulmer Volkshochschule. Also da gibt es ganz Arbeitskreis ausländische Kinder oder wir arbeiten auch eng zusammen mit dem BUND, mit UNW, auch heute die stadtpolitischen Bürgerdiskurse, die die Stadt anregt. Da werden wir auch immer gefragt, ob ein Teil eben im Club Orange stattfinden kann, weil die Menschen im Club Orange sehr rege mitdiskutieren. Die Architektur lädt einfach dazu ein.
Ja, also ich finde auch, der Raum ist sehr einladend, ist eigentlich auch schon eine Institution für sich. Der Club Orange ist einfach, denke ich, ein Inbegriff für Kultur, für offene Diskussionen. Ja. Und ich weiß auch, kann man ja auch sagen, Radio Free FM hat ja auch schon verschiedene Veranstaltungen im Club Orange abgehalten und dann live übertragen. Ja. Also dieser Club hat schon wirklich, ja, wie soll man sagen, einen eigenen Namen oder hat schon wirklich einen Mythos? Soll ich Mythos vielleicht schon?
Ja, also
könnte man was sagen, oder?
Die Architektur bedingt eine gewisse Diskussionskultur und egal, da werden Vorträge gehalten, aber die Auseinandersetzung danach ist immer offen und fair und auf Augenhöhe.
Mhm. Ja, ich habe jetzt mal gerade auf dem Web noch geschaut, nachdem wir jetzt so gerade gesagt haben, verschiedene Ideen sind auch entstanden oder sind auch in der VH begründet worden. Ich habe mal gerade geschaut in Bezug auf Kooperation und Zielgruppen, werden ja auch Begriffe genannt wie Frauenakademie, Männerakademie, Gesundheitsakademie und so weiter und so fort, Kulturwerkstatt, Kontiki,
Eicher-Scholl-Kolleg,
genau, Denkstätteweise Rose, Abendgymnasium,
Akademie für Bürgerschaft. Engagement. Mhm. Ja, die Ulmer Volkshochschule hat auch das als Besonderheit. Gerade wenn man auf die Website geht, da kommen diese ganzen Punkte und das ganze große Programm, die 2000 Kurse, die laufen unter Kurse in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Da muss man klicken, um die Details zu sehen.
Ja, ja.
Mhm. Aber diese besonderen Marken der Ulmer Volkshochschule, man kann auch sagen Zusatzangebote der Ulmer Volkshochschule, die machen wir, um nochmal zusätzliche spezielle Zielgruppen anzusprechen.
Mhm.
Und Menschen sind unterschiedlich und so ist auch die Führung dieser Angebote sehr frei und unabhängig und überhaupt bei uns herrscht immer das Prinzip, wer organisiert, der repräsentiert. Die Fachbereichsleitungen, die für diese Bereiche zuständig sind, arbeiten sehr eigenständig. Natürlich treffen wir uns alle paar Wochen in der pädagogischen Konferenz, diskutieren alles, heikle Punkte werden besprochen. Aber die Frauenakademie ist eine Erfindung der Ulmer Volkshochschule, zusammen mit dem Seminar für Pädagogik damals, wird jetzt auch 30 Jahre alt und eine einzigartige Erfolgsgeschichte mit in der Woche 450 Frauen.
Oh ja.
Die kommen und in ca. 50, 60 mindestens Bildungsangeboten der Allgemeinbildung gemeinsam lernen und sich ihr Leben gestalten. Und seit 3 Jahren haben wir auch die Männerakademie, jeden Mittwochnachmittag mit mindestens 80 Männern und die kann jetzt nicht weiter wachsen. Da müssen erst Männer ausscheiden, bevor neue kommen können. Es ist ein Weiterbildungsangebot für Männer, meistens im Ruhestand, die über ihre Situation reflektieren, aber die auch einfach lernen wollen über Physik und Geschichte und Deutsch und und alles. Mhm. Und das Neueste, was jetzt in diesem Semester beginnt, das ist Frauenakademie International. Mhm. Ein Angebot auf Englisch und Französisch für Frauen, egal welcher Herkunft. Aber viele Frauen sind hier in Ulm 2-3 Jahre aus aller Herren Länder. Oft begleiten sie ihre sehr hochqualifizierten Männer, sei es bei der Bundeswehr, sei es beim Internationalen Chor oder in Ulmer Firmen. Und die sind aber von vielen Dingen in Ulm ausgeschlossen, weil sie kein Deutsch können. Mhm. Und dafür gibt es jetzt dieses Frauenbildungsangebot. Da werden aber auch deutschstämmige Frauen hingehen, die einfach gut genug Englisch und Französisch können. Mhm. Und so ist es eine gemischte Gruppe. Aber bei dem ersten Infoabend waren 50 Frauen. Und das fängt jetzt im Februar an. Und das wird sicherlich ein großer Erfolg. Jede Woche 10, 15 Angebote auf Englisch und Französisch allgemeinbildender Art. Erstmal auch über Ulmer Geschichte, über die Volkshochschule. Aber auch über Literatur, Geschichte, alles Mögliche.
Mhm. Ich sehe schon, da ist dann natürlich auch sehr, sehr viel planerischer Vorlauf notwendig. Ja. Wie lange braucht man eigentlich, um so ein Programm wie gerade das aktuelle, was wir im Detail auch noch ein bisschen besprechen, angucken wollen, wie lange braucht man denn, um so ein Programm auf die Beine
das
zu stellen?
Das ist das Wunder der Volkshochschule. Das kriegt man, wir können das halt und machen das sehr schnell. Mhm. Also 80% der Kurse werden ja fortgeschrieben. Ja. Sonst ging es ja gar nicht. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel das Angebot der Frauenakademie. Da entwickelt die Leiterin Gesa Kraus zum Beispiel das Herbstprogramm, wird nach Weihnachten entwickelt, wird dann in der Entwicklungskommission der Frauenakademie zur Abstimmung gestellt und dann werden etwa 20% mehr Angebote als das, was tatsächlich aufgenommen wird, wird in einer Stundenplanbörse von den Dozentinnen vorgestellt und die Teilnehmerinnen wählen aus. Das ist vor den Sommerferien, im Herbst findet es dann statt. Mhm. Also es ist ein langer Prozess. Die Schwerpunkte legen wir immer etwa ein Jahr im Voraus fest, dass man schon mal nachdenken kann. Tatsächlich planen tun wir dann 2-3 Monate und im Herbst muss es brutal schnell gehen. Da fängt im Oktober das Semester an und wir planen von Mitte Oktober bis Mitte November und dann muss es in Druck, so haben wir das ganze Programm hingekriegt.
Also man kann sagen, mit viel Routine, Erfahrung und wirklich guten Kräften kann man das in einer absehbaren Zeit hinbekommen, aber es ist trotzdem eine sportliche
Also dieses 4-6 Wochen Planung sind immer der Härtetest.
Mhm. Und dann gibt es natürlich immer die Punkte, da wird man links und rechts schauen, was sind gerade aktuelle Themen, auch in der Diskussion und daraus entstehen dann eben die Schwerpunkte. Ja. Ich nehme an, die werden dann diskutiert.
Wir suchen jetzt gerade den Schwerpunkt für den Herbst.
Ja.
Mhm. Wir wissen schon den Schwerpunkt fürs nächste Frühjahr. Das wird Indien sein, wegen
Indien.
70 Jahre Unabhängigkeit Südasiens. Also wenn wir Südasien machen. Also manchmal wissen wir einen Schwerpunkt schon 1,5 Jahre im Voraus, aber manchmal den im Herbst, den verrate ich jetzt nicht. Da arbeiten wir gerade noch dran, aber wir wechseln auch ab. Mal sind es Länder, mal sind es theoretische Themen, mal ist es Politik. Mhm. Aber die Ulmer erwarten von uns einen Schwerpunkt im Bereich der politischen Bildung.
Ja.
Wenn nicht, dann sagen sie, was ist denn mit euch los?
Ja, die aktuellen Schwerpunkte, die sollten wir auch natürlich sollten wir nennen. Ja. Die heißen das Neue Deutschland.
Ja, und das ist nicht die SED-Zeitung, sondern das Neue Deutschland.
Ja.
Mit den vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, diesen Schwerpunkt haben wir festgelegt im Januar 2015. Also da war von den vielen Flüchtlingen noch nicht die Rede.
Ja.
Aber wir haben es antizipiert und wir sehen im Neuen Deutschland eben, da ist mehr als eine neue, als eine Willkommenskultur, die ja lange das Gebot der Stunde war, gefragt. Da ist ein grundsätzliches Umdenken, ein neues Miteinander vonnöten und sehr viel Verständnis und Entgegenkommen von wirklich allen Seiten, von denen, die kommen, aber auch von denen, die hier sind. Und ich denke, bis jetzt schlägt sich Deutschland ganz gut mit allen Höhen und Tiefen, das hinzukriegen.
Ich denke, wir spielen noch mal kurz einen Musiktitel und dann haben wir für die verbleibende Zeit noch ein bisschen Zeit, um gar ein bisschen detaillierter in das Programm reinzuschauen, damit man auch ein bisschen konkreter weiß, was denn eigentlich dann in der VH im Angebot ist. Wir spielen noch mal Musik. Ich habe rausgesucht und liegt vor mir das rote Album von Tokotronic. Wir spielen den dritten Titel, der heißt Die Erwachsenen. Die Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema 70 Jahre Ulmer Volkshochschule und Gast bei mir im Studio ist Dr. Dagmar Engels, Leiterin der Ulmer Volkshochschule. Ja, wir haben jetzt schon wieder ein klein bisschen mehr dazugelernt, aber jetzt haben wir schon angesprochen, es gibt Themenschwerpunkte und wir haben über den Themenschwerpunkt des aktuellen Programms, das Neue Deutschland mit dem Untertitel Mehr als Willkommenskultur gesprochen und ich habe gelernt, gestern war Semesteröffnung.
Das heißt, das stimmt nicht.
Februar. Na, ich habe mich vertan. Ich habe nur auf den 24. geschaut.
Aber
nein,
am 24. ist es. Was du sagst. Ja. Die Semestereröffnung ist am 24. Februar.
Ja, ich war geistig schon ein bisschen voraus.
Und ab 18 Uhr. Und das ist wirklich sehenswert, weil wir eine ganz tolle Ausstellung aus dem Hygienemuseum in Dresden haben. Dort ist sie gezeigt worden. Eine Fotoausstellung der Agentur Ostkreuz. Mhm. Also Fotografie vom Feinsten über Veränderungen in Deutschland. Mhm. Auch einer der Organisatoren kommt und wird dazu reden. Und es gibt ganz leckeres türkisches Essen an dem Abend. Mhm. Es gibt Musik von einem syrischen Vater mit seinem Sohn. Und dann gibt es noch ein Konzert vom Internationalen Chor unter der Leitung von Markus Romes. Der Internationale Chor ist der Chor der Hochschule Ulm. Mhm. Und wirklich mit Menschen aus aller Herren Länder, die da singen, die machen um 21 Uhr da ein Konzert. Also das muss man sich merken, 24. Februar.
Mhm. Ja.
Und dann gibt es natürlich viele Vorträge, Ausstellungen zum Thema, was verändert sich in Deutschland oder wie hat sich Deutschland auch seit 1989 verändert, zum Beispiel im Rolle der Religion, der Spiritualität, auch wie verändert sich vielleicht das Christentum unter dem Einfluss des stärker werdenden Islams in Deutschland. Also da gibt es ganz viel. Und jetzt möchte ich mal auf ein paar aktuelle Sachen hinweisen, die auch mit dem Thema zusammenhängen. Also ein Highlight der Ulmer Volkshochschule ist Teatro International. Eine Theatergruppe, geleitet von Claudia Schöppel, der Fachbereichsleiterin Deutsch als Fremdsprache, die aber auch Theaterpädagogin ist. Und die hat mit Kursteilnehmern seit Jahren eine mittlerweile schon prämierte Theatergruppe. Und da gibt es die Premiere des nächsten Stückes am Freitag um 19 Uhr im Stadtarchiv. Also Menschen, die neu in Ulm sind, gehen an den Ort der Ulmer Geschichte. Mhm. Das Stück wird noch mehrfach aufgeführt, aber die Premiere ist am Freitag um 19 Uhr. Mhm. Auch am Freitag um 19 Uhr ist die lange HFG-Tango-Nacht in Kooperation mit der HFG-Stiftung oben in der HFG. Da ist erst ein Tanzkurs. Und um 21 Uhr ist, 20.30 Uhr ist ein Tango-Konzert und anschließend, für die, die wollen, eine sehr coole Milonga bis in den Morgen. Also das sind dieses Wochenende wichtige Sachen. Am 17. Februar ist Tilman Lahme zu Gast in der Volkshochschule. Tilman Lahme hat im Herbst dieses tolle Buch Die Manns veröffentlicht.
Oh ja.
Eine ganz interessante Biografie der Familie Mann.
Ja.
Er hat den gerade erst zugänglichen Briefwechsel sehr gründlich gelesen und kommt wirklich mit ganz neuen Einsichten über das Innenleben der Familie Mann an die Öffentlichkeit. Das gibt einen ganz interessanten Abend, den im Rahmen von Autor im Gespräch Wolfgang Nies und ich moderieren werden. Mhm. Also schauen Sie sich das VH-Programm an, da sind Highlights ohne Ende drin in diesem Frühjahr. Wir haben uns Mühe gegeben, zum 70. Geburtstag was Besonderes zu machen.
Mhm. Was bietet der Schwerpunkt sonst? Also das waren so die wesentlichen aktuellen.
Ja. Ganz wichtig ist auch der Vortrag von Terkesidis zum Thema das neue Deutschland. Jetzt muss ich gerade suchen, wo er ist. Hier. Vielheit und Zusammenarbeit, Vorschläge für ein Deutschland in Bewegung von Mark Terkesidis. Das ist eine Veranstaltung, die wir in Langenau und in Ulm durchführen, hier in Ulm, in Zusammenarbeit mit dem Haus der Begegnung. Mhm. Dann haben wir wie immer sehr viele Filme zu dem Thema. Wichtig aber ist zum Beispiel auch Dr. Peter Barth, Thema Flucht, Migration, Vertreibung, Perspektiven aus der Friedensforschung.
Das ist am 5. April dann der Vortrag.
Ja, 5. April.
Ja.
Oder Haus und Hoffnung, Deutschland, Europa und die Flüchtlinge. Also wir versuchen auf viele Aspekte der aktuellen Diskussion einzugehen.
Ja.
Und es geht, die Vorträge sind eigentlich Anlass, dann darüber zu reden, was machen wir hier in Ulm und wie geht es uns? Viele Menschen haben Angst davor, wie sich die Stadt verändert, und ich kann das auch gut nachvollziehen. Und wir wollen dafür eine Plattform bieten, dass man über diese Ängste oder auch Vorschläge, wie man es anders machen sollte, redet. Denn das Wichtige ist, keine Vorurteile zu haben und auch keine anonymen Ängste zu schüren, sondern sich darüber auseinanderzusetzen, wer sind die Menschen, die kommen. Und da kann ich nur sagen, kommen Sie einfach mal ins Café im Ulmer Einsteinhaus. Da sind diese Menschen. Wir haben jeden Tag 10 Kurse mit Flüchtlingen und anderen Zugewanderten. Die Leute sind im Haus und alle, die da sind, sagen, meine Güte, hier erleben wir ein neues Deutschland, eine bewegte Stadtgesellschaft. Jeden Mittwochnachmittag sind 80 Männer, deutschstämmige Männer aus der Männerakademie da, und gleichzeitig sitzen 30 Zuwanderer und wollen sich zum Sprachkurs anmelden, und gleichzeitig sind 40 Flüchtlinge in Flüchtlingskursen, und die treffen sich im Haus, was ja auch sehr offen ist. Und da merkt man, das Miteinander ist möglich.
Wie ist denn da so momentan die Grundstimmung? Also es gibt ja momentan eine Diskussion, politische Diskussion über Obergrenzen und nicht Obergrenzen und so weiter und so fort. Spürt man schon irgendwo in der Diskussion oder aktuell irgendwie aus der Begegnung irgendwelche Veränderungen?
Man merkt eine Veränderung, dass nach den Ereignissen in Köln in der Silvesternacht doch die Stimmung sich ändert. Die Menschen haben Angst, und wir merken das in vielen Kursen, haben auch gerade in einigen Kursen der Frauenakademie spontan das Programm umgestellt, um zusätzlich zu informieren, aber auch um Diskussionsmöglichkeiten zu geben. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen untereinander im Gespräch sind, denn jede Frau, die Angst hat, trifft auch wieder eine Frau, die sagt, du und mir ist das und das passiert und das war nur positiv. Und das muss man gegenseitig aufwiegen. Und ich sage, ich unterstütze sehr die Strategie der Bundeskanzlerin. Ich denke, sie macht einen fantastischen Job im Augenblick, und ich hoffe sehr, dass sie Erfolg haben wird.
Ja, also an der Stelle auf jeden Fall, sagen wir, im Kleinen der Versuch, einfach über Begegnung, über Austausch, über gegenseitiges, auch Bildung natürlich vor allem, Verständnis zu gewinnen und einfach, gesellschaftlich was auch zu bewegen,
Wir geben jedes Semester eine Postkarte raus mit dem Motiv des Programmheftes und einem Zitat auf der Rückseite. Und dieses Semester ist tatsächlich das Zitat von Angela Merkel drauf, sinngemäß: Deutschland ist heute ein Ort der Hoffnung für Tausende. Das war nicht immer so. Und das müssen wir uns immer klar machen, dass es nicht allzu lange her ist, dass die Menschen aus Deutschland fliehen mussten vor einem vor dem sicheren Tod. Dass es eine Green Card gab und niemand ist gekommen, und heute wollen die Menschen nach Deutschland kommen. Das sagt auch viel über unser Land aus, und das ist positiv.
Vielleicht ganz kurz noch abschließend in der letzten Minute, wo sehen Sie die kommenden Herausforderungen für die nächsten Jahre, dass sich in den nächsten 10 Jahren oder wie auch immer, wie lange wir den Zeitraum spannen werden,
die Gesellschaft entwickelt? Es gibt 3 Herausforderungen. Wir müssen Wohnungen bauen für alle Menschen, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Einheimische. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen hier arbeiten können, gegebenenfalls die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen. Und Deutsch lernen und Bildung, das ist einfach der Schlüssel zur Integration.
Ja, und dazu wird man mit Sicherheit Geld in die Hand nehmen müssen.
Und dazu ist Volkshochschule ganz wichtig.
Und dazu ist die Aufgabe natürlich, die Volkshochschule entsprechend mit Ressourcen auszustatten und entsprechend zu finanzieren und dann ihre Arbeit machen zu lassen. Gut, wir sind so fast mit der Plattform durch. Gibt es noch einen Punkt, den wir ganz wichtig noch sagen müssen? Sollen wir nochmal die Info oder die URL nochmal geschwind sagen,
wo alles das nachlesbar ist? www.vh-ulm.de. Und noch eins, wir sind in Ulm auch mit der Kulturloge verbandelt. Also wer meint, das ist zu teuer im Einsteinhaus am Abend, einfach mal so vorbeikommen. Über die Kulturloge kriegt man für alle offenen Veranstaltungen die Karten auch kostenfrei. Also das wäre noch ein letzter Tipp.
Prima, dann sind wir auch durch mit der Plattform. Das war die Plattform heute Nachmittag mit Dr. Dagmar Engels. Mein Name ist Michael Trost. Es geht nachher um 17 Uhr weiter mit La Buhadilla. Kollegen bereiten sich schon vor. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Nachmittag noch, und wir sagen tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.